Lebensretter gibt, ne? Also, ne? Lebensretter, Lebensretter. Also ich kann das, glaube ich, sagen. So aus meinem alten Leben heraus wurde ich gerettet. Und ja, Jesus Christus war derjenige, der mein Leben wirklich verändert hat. Und ich glaube, einige von euch haben hier auch einen großen Anteil daran, dass ich diesen Weg gegangen bin mit Christus. Und ja, ich bereue ihn nicht. Ich habe heute ein Predigtthema, und zwar geht es um die Schöpfung. Und ich bin auf dieses Thema gekommen. Ich habe so ein paar Apfelbäume in meinem Garten, eigentlich viel zu viele, und ich vertrage eigentlich auch gar keine Äpfel, ne? Also ich habe wirklich immer körbeweise. Und da gab es einen, der ist immer mit seinem Fahrrad vorbeigekommen, ein bisschen runzlig sah der aus und so. Ne? Ist immer mit dem Fahrrad vorbeigekommen und ich habe ihm immer einen Äpfel geschenkt. So. Und dann kam er auch mal an und meinte so, ja, er würde auch gerne Äpfel mal einlagern, ob er ein bisschen mehr haben könnte. Dann habe ich ihn eingeladen. Und dann haben wir uns so unterhalten und dann stellte sich heraus, dass es einer von den Rosenkränzlern war, also Bad Münder, wo wir herkommen. Die haben so ein Zentrum für Rosenkränzler und da wohnen halt auch viele bei uns im Ort. Die haben ein großes Grundstück mal gekriegt von der Gemeinde da und dann einen Rosenkränzler. Dann meinte er, wäre ein spiritueller Mensch und dann hat man natürlich ein Thema. Das war wirklich, also wir sind da nicht so zu Ende gekommen. Ich bin ja auch nicht so einer, der dann immer so gleich so hart dagegen geht. Aber was mich beeindruckt hat, dass er gesagt hat, die Bibel ist im Grunde alles nur Bilder. Also es ist nichts Wahres da drin. Er glaubt der Bibel nicht. Und ich denke so, oh, das ist aber schon ein Unterschied, ob wir der Bibel glauben oder nicht. Und wenn man dann bei der Bibel anfängt, dann habe ich so gedacht, naja, Gott ist doch der Schöpfer. Gott hat doch alles geschaffen. Und das hat mich zu dieser Predigt hier oder zu diesem Thema bewegt. Zu sagen, ja, was glauben wir eigentlich? Was ist die Schöpfung? Und Wilfried meint heute Morgen, ob ich einen Text aus dem Alten Testament habe. Ja, habe ich. Wir fangen gleich ganz vorne an. 1. Mose. Ich lese mal aus der Elberfelder Bibel. Und genau. Ach, ich habe es auch hier. Und Gott sprach: Die Erde bringe lebende Wesen hervor, nach ihrer Art. Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere. Der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels. Und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechende Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels. Und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach: Siehe, hiermit gebe ich euch alles samentragende Kraut, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist, es soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allen, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben, und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Und dann noch 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte ihm seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und der Herr Gott pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und der Herr Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also hatte doch eben noch Wasser irgendwo stehen, weiß gar nicht. Danke. Ja, meine Frau wäre normalerweise mitgekommen heute, aber die ist erkältet. Ich glaube, ich kriege das auch noch. Ja, das ist die Schöpfung Gottes. Die meisten kennen das und haben das wahrscheinlich auch schon vielfach gelesen. Und Gott, ja, fängt an zu schöpfen. Er hat eine Kraft, Dinge zu erschaffen. Und diese Kraft, die Gott hat, die wird uns hier in dem 1. Moses dargestellt, wie Gott das macht. Und er spricht und es war. Also das finde ich erstaunlich, dass Gott diese Schöpferkraft hat, durch seinen Willen, durch seinen Ausspruch, Dinge zu erschaffen. Gott schuf und er sah, dass es gut war. Alles wurde gut, was er gemacht hat. Also es gibt auch noch die Berichte über Dunkelheit, über Wasser und Meer, das ist da auch alles drin. Das habe ich jetzt mal weggelassen. Aber er schuf und er hat eine Welt geschaffen, die er für gut befindet. Wo er sagt, das ist eine gute Schöpfung. Wie genau im Detail das Gott gemacht hat, wir können mal die nächste Folie nehmen. Wie genau Gott das gemacht hat, das wird uns nicht erklärt an der Stelle. Also wie diese Schöpferkraft wirkt, sehen wir, also die Auswirkungen sehen wir, aber wie das so funktioniert im Einzelnen, das sehen wir nicht. Wir erkennen das nicht im Detail, das bleibt uns verborgen. Ja, das wissen wir auch heute nicht. Das können wir auch wissenschaftlich nicht ergründen, wie das alles entstanden ist. Also man versucht das immer wissenschaftlich auch zu ergründen. Aber die Auswirkungen, die sehen wir. Und die Einstellung Gottes zu seiner Schöpfung sehen wir auch. Er sah und es war gut. Bei den Menschen ist die Schöpfungsgeschichte etwas genauer, etwas exakter. Ja? Er schuf den Menschen und er hauchte dem Menschen seinem Atem ein. Ne? Das war der 2. Moses. Also Gott schuf sich ein Gegenüber. Er machte sich ein Bild, der Mensch ist nach dem Bild Gottes erschaffen worden. Uns ähnlich. Gott redet da in der Mehrzahl. Das ist vielleicht dann auch nochmal interessant, warum er auf einmal Mehrzahl wird. Aber er machte sich ein Gegenüber. Er schuf sich etwas, was ihm ein Gegenüber ist. Gott ähnlich, nicht Gott, also nicht wirklich Gott, das sind wir nicht. Wir fühlen uns manchmal so, ja. Auch die List der Schlange ist ja so, ne? Du kannst sein wie Gott, ja, das ist, ja, da müssen wir aufpassen. Aber er schuf den Menschen nach seinem Willen, es war gut, und er schuf den Menschen sich ähnlich. Die Natur so drumherum, das ist auch etwas, was Gott geschaffen hat, was aber diesen Geist Gottes nicht hat. Diese Intelligenz, die wir haben, diesen Machtbereich, den Gott uns gegeben hat, den hat die Natur nicht. Die Natur wurde geschaffen und sie funktioniert, wie sie geschaffen worden ist. Sie hat keine Möglichkeit, anders zu funktionieren. So sind die Dinge in der Natur geordnet und auch nachvollziehbar, auch für uns Menschen nachvollziehbar. Ja? Wir Menschen haben aber einen Machtbereich von Gott bekommen. Diese Person, die Gott geschaffen hat, ist wirklich eine Persönlichkeit mit einer Gabe oder mit einem Bereich, wo diese Person Macht ausüben kann, ihren Verstand ausüben kann und Dinge bestimmen kann. In der Natur ist es häufig, es funktioniert nach gewissen Regeln, die immer gleich sind. Wir haben die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Die Natur, die Gott geschaffen hat, in dieser Natur erkennen wir Gott auch. Sie ist unendlich groß. Ja? Also wenn wir in die Größe gucken, ja, wir gucken, was wir so sehen können, ne? Wir gucken ein großes Haus, eine Kirche, vielleicht einen Berg, aber wir können den Kontinent zum Beispiel kaum noch sehen und die Erde können wir auch nicht sehen. Wenn wir darüber hinausgehen, was Gott geschaffen hat, Weltall, Sonne, und es wird immer größer, es ist unendlich groß, was Gott geschaffen hat. Und es ist aber auch unendlich klein. Ja, wenn wir ins Kleine gucken, wir gucken in die Atome, ja, dann hat man auf einmal kleine Quanten entdeckt und die Atome sind nochmal in Neutronen, Protonen. Und es wird immer kleiner und neulich haben sie wieder irgendwie was Kleineres entdeckt. Sie gehen immer tiefer rein und sehen, unendlich klein. Gott hat unendliche Größe und ist im Detail unendlich tief drin. Ein Zitat, was dem Albert Einstein zugesprochen wird, aber nicht unbedingt von Albert Einstein ist, sagt, dass wenn ich in die Natur schaue und schaue, wie die Natur gebaut und wie die Natur wirkt, dann kann ich gar nicht glauben, dass es keinen Gott gibt. Dann ist es für mich unvorstellbar, also das wird Albert Einstein so zugeordnet, ob es wirklich war, weiß man nicht, aber es ist für mich unvorstellbar, wie das funktioniert, wie diese Schöpferkraft die Schöpfung gemacht hat. Die Bibel spricht nicht davon, wie die Kraft das gemacht hat, sondern nur das Ergebnis. Die Zusammenhänge in der Natur, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo wir sagen, wenn wir angucken, wie es geschaffen wird, dieses, was Gott sagt, es ist gut, ja. Das können wir, glaube ich, bestätigen. Gerade wenn wir hineingucken, sehen wir, ja, die Dinge, die zusammen miteinander arbeiten, miteinander werkeln, sind häufig so genial. Also als Imker weiß ich zum Beispiel, dass es eine Biene gibt, die mit einer Pflanze korrespondiert. Die Pflanze braucht die Biene und die Biene braucht die Pflanze. Ne? Wenn die Biene stirbt, stirbt die Pflanze. Und wenn die Pflanze stirbt, stirbt die Biene. Weil die Biene kann nur diese eine Pflanze bestäuben und kann nur Nektar von dieser einen Pflanze. Alles andere geht nicht. Aber das ist mechanisch. Die Biene kann sich nicht entscheiden, ich gehe jetzt auf die andere Pflanze. Das tut sie nicht. Wir Menschen können uns häufig entscheiden. Aber wie die Dinge zusammenwirken in der Natur, ist unglaublich schön, finde ich. Also es ist unheimlich, wo ich wirklich dahinter stehen kann und sagen, ja, die Bibel sagt, die Schöpfung ist gut und sie ist gut. Viele meinen eben, dass es nur Bilder sind in dieser Bibel, die Gott uns gegeben hat. Aber ich glaube, da steht viel mehr hinter. Es sind nicht nur die Bilder, die uns die Welt erklären, weil vielfach wird in der Bibel uns die Welt gar nicht so erklärt, sondern genau, also das Geheimnis, wie diese Schöpferkraft wirkt, haben wir nicht. Auch wie es weitergeht in der Offenbarung, das ist ähnlich. Da sehen wir auch viele Dinge nicht. Wird uns auch nicht erklärt. Also wir müssen die Bibel nicht immer dafür nehmen und den Anspruch haben, alles, was wir sehen, wird uns durch diese Bibel erklärt, sondern das, was Gott uns geben will, was Gott uns mitteilen will, was für unser Leben wichtig ist, das steht da drin und das ist für uns auch der Anspruch. Gott sagt uns in der Bibel zum Beispiel auch, dass wir in dieser Schöpfung leben sollen. Dass wir mit dieser Schöpfung, also im Grunde sagt uns die Schöpfungsgeschichte, dass Gott die Welt für uns Menschen geschaffen hat. Dass wir sie bejahen und annehmen. Dass der Mensch wirklich vollendlich oder gut leben kann in der Schöpfung. Und er hat alles auch gut gemacht. Die Schöpfung ist für uns und sie ist für unser Leben geschaffen worden. Also wir brauchen Nahrung, ne? Klar, würden wir nicht. Vielleicht haben wir jetzt auch Technologien, dass wir vielleicht die Natur nicht mehr brauchen. Nicht unbedingt. Ja, ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird. Sondern ich glaube, was Gott gemacht hat, ist gut. Und es wird uns auch zur Nahrung dienen. So sagt es sein Wort ja auch. Ne? Das sind die Bäume. Meine Äpfelbäume jetzt nicht für mich, aber für andere, dass uns die Natur hilft. Also wir sind abhängig von der Natur und zum Teil ist die Natur auch von uns abhängig. Gerade bei Zerstörungen der Natur oder so ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir das verstehen, dass wir eine Verantwortung für diese Natur haben. Also den Machtbereich, den Gott uns gegeben hat als Mensch, dieser Machtbereich, der hat auch ein Stück weit Verantwortung für die Schöpfung Gottes. Also wir sind Teil auch Gottes Schöpfung. Der Mensch spielt da eine Rolle und er hat, dadurch, dass er einen Geist hat, auch Verantwortung dafür. Ja. Es gibt so Religionen, die trennen das. Die sagen, der geistliche Mensch ist unabhängig von der Natur. Uns ist es viel wichtiger, dass wir eine geistliche Ebene erreichen und geistlich wachsen, größer werden und eine geistliche Tiefe erlangen, das ist eigentlich das Ziel. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, wir haben diese Verantwortung und Gott will, dass wir diese Verantwortung wahrnehmen und dass wir was tun. Diese Theologien oder diese Religion, diesen Geist ohne die Natur sehen, diese Religionen führen häufig dazu, dass die Menschen nicht mehr aktiv sind. Dass sie passiv sind und sagen, ja, führt bei Christen auch manchmal dazu, dass sie sagen, ach, ist sowieso alles verloren. Ne? Also ich muss nichts machen, das glaube ich nicht, weil ich glaube, die Bibel fordert uns dazu auf, was zu tun. Aber wir sind eine geistliche, besondere Kreatur, Gottes Schöpfung, die aber auch einen besonderen Machtbereich hat, für den der Mensch verantwortlich ist. Und das müssen wir begreifen. Und wir sind abhängig von der Natur. Nicht nur von Gott, wir sind auch von der Natur abhängig. Also letztlich ist die Natur das, was Gott uns gegeben hat, damit wir leben können, damit wir in Frieden und Freiheit auch und in der Versorgung, dass Gott uns versorgt. Ja. Der Sündenfall hat die Schöpfung etwas verändert. 1. Mose 3 ist das. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Boden. Denn von ihm bist du gekommen, den Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Also dieser Sündenfall Adam hat die Schöpfung verändert. Da hat Gott etwas verändert. Und ja, wir müssen arbeiten dafür, wir müssen was tun. Also ich glaube, das ist wirklich auch etwas, was in unserem Leben wichtig ist, dass wir begreifen, ja, wir können das Leben so vor uns hinlaufen lassen, aber dass wir begreifen, im Grunde hat Gott gesagt, ihr müsst arbeiten, ihr müsst was machen. So. Ihr wart nicht gehorsam und deswegen kriegt ihr nicht mehr alles so, sag mal, geschenkt und umsonst. Ich weiß nicht, wie es bei Adam und Eva war, das Paradies, aber ich glaube, da war es eher so, weiß nicht, ob die Bäume dann gleich die Torte gereicht haben oder so, keine Ahnung, aber es war so, dass Gott sie komplett versorgt hat und jetzt ist es so, Gott sagt, ihr müsst für euch selber sorgen. Ihr habt hier etwas und arbeitet dafür und ihr könnt das. Die Fähigkeiten dazu haben wir. Genau, jetzt haben wir die nächste Folie. Genau, viele Dinge sind uns verborgen, aber viele Dinge in der Natur, ja, die können wir verstehen. Also Gott hat uns die Schöpfung gegeben, aber er hat uns nicht Unverständnis über die Schöpfung gegeben. Bei König Salomo ist das sehr, sehr deutlich, dass der König Salomo darum gebeten hat, Weisheit zu erlangen. Und Gott schenkt ihm Weisheit. Wir kennen das. Ne? Salomo war der Weiseste seiner Zeit und es gab keinen Weiseren nach ihm und keinen Weiseren vor ihm. Ich glaube, so ungefähr steht es in der Bibel. Und Salomo hat Erkenntnis von Gott bekommen und hat diese Zusammenhänge, auch die Zusammenhänge in der Natur verstanden. Das finde ich auch so unglaublich schön, dass Gott gesagt hat, ich gebe dir Weisheit und ich zeige dir alles. Ich zeige dir alles, was in deiner Welt wichtig ist, was die Leute sind zu Salomo gekommen und haben Salomo gefragt, wie es funktioniert. Vielleicht einer der ersten wirklich wichtigen Naturforscher auch. Salomo bittet um Weisheit in 1. Chronik 1,7. In jener Nacht erschien Gott in Salomo und sprach zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Dann 10, gib mir nur Weisheit und Erkenntnis, damit ich vor diesem Volk aus- und eingehen kann, denn wer kann dieses, dein Volk, dein großes Volk richten? Und 1. Könige 5,13-14, und er redete über die Bäume, angefangen von der Zeder, die auf dem Libanon steht, bis zum Jos, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Isab, der an der Mauer herauswächst. Und er redete über das Vieh und über die Vögel und über das Gewürm und über die Fische. Und man kam aus aller Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen der Erde her, die von seiner Weisheit gehört hatten. Also, Gott hat dem Salomo diese Weisheit offenbart und uns ganz viele Dinge gezeigt, aufgezeigt, wie die Dinge funktionieren. Ja. Und als ich mit dem, der meine Äpfel da gegessen hat, gesprochen habe, haben wir uns über Wahrheit unterhalten. Und was ist wahr? Glauben wir das? Ist das Wahrheit? Vielleicht mal die nächste Folie. Die Wahrheit kommt eigentlich von Wahrnehmung. Ja? Also was nehmen wir wahr? Wie nehme ich die Welt wahr? Wie nehme ich die Natur wahr? Was wir erkennen und begreifen, das ist für uns erstmal Wahrheit. Das ist unsere Wahrheit, ja, die wir für uns haben, ja, was wir erkennen. In der Naturwissenschaft ist das ja auch wichtig, ne? Also der Einstein zum Beispiel war einer, der gut beobachtet hat, der hat wahrgenommen und hat aus den Beobachtungen Ableitungen und hat dann versucht, Beweise damit zu finden. Also unsere Wahrheit ist ein Stück weit subjektiv. In der Natur kann man den Menschen dann zeigen, pass auf, so und so funktioniert das, ich zeige dir das, dann kannst du das wahrnehmen und dann begreifen wir die Wahrheit und erkennen es als Wahrheit. Und es ist nachvollziehbar in der Natur, also mit den Naturgesetzen, es ist reproduzierbar und wir beurteilen Wahrheit nach unserer Wahrnehmung, was wir beobachten. Ja, das ist für uns wahr. Bei Christen ist das auch manchmal schwierig, ne? Was ist die Wahrheit? Wir hatten jetzt auch in der Bibelstunde, da haben wir uns über die Allversöhnung unterhalten. Also ein guter Bruder von mir, der auch, ja, seine Frau ist bei den Zeugen Jehovas. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber ich schätze sie sehr, weil sie so eine Bibelkenntnis hat. Aber bei den Zeugen Jehovas gilt nur diese eine Wahrheit. Sie lassen nichts anderes zu. Und sie sagen, du musst das so wahrnehmen, sonst bist du nicht bei uns. Ich glaube, Gott lässt die Menschen in dieser vielfältigen, in der Schöpfung, die er hat, hat er die Menschen so vielfältig geschaffen, dass sie alle irgendwie unterschiedlich sind, alle auch ein Stück weit unterschiedlich ticken. Und dass die Wahrheit für den einen manchmal sich so darstellt und für den anderen so. Und das muss nicht immer alles falsch sein. Ja. Aber die Zeugen Jehovas lassen das nur das eine zu, das andere nicht. Und was ist Wahrheit? Wir nehmen Kräfte wahr. Zum Beispiel, wenn mein Apfel vom Apfelbaum fällt, ne? Das ist so diese klassische Geschichte, dann nehmen wir diese Kraft wahr, diese Erdanziehungskraft, die auf der Erde ist, die nehmen wir wahr. Naturwissenschaft kann das beweisen. Und für uns ist das nachvollziehbar, reproduzierbar, nachweisbar. Ja, das ist für uns dann die Wahrheit. Und das passt auch. Ist auch so. Salomo hat wahrscheinlich ganz viel Wahrheit gesehen. Salomo hat aber auch nicht nur die Wahrheit in der Natur gesehen, sondern auch die Wahrheit mit den Menschen. Das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Wahrheit mit den Menschen. Wenn wir über die Wahrheit über Gott sprechen, dann müssen wir uns fragen, wenn wir das Maß nehmen und sagen, Gott ist wahr, wo bewahrheitet sich Gott eigentlich? Wo können wir feststellen, dass Gott wahr ist? Das ist eine schwierige Frage. Ja? Ein Rosenkränzler sagt, das ist alles nicht richtig wahr, das musst du als Bild sehen. Und ich sage doch, die Bibel beschreibt uns Gottes Wahrheit. Sie schreibt, wie Gott handelt. Ja? Und wenn wir Gott erleben wollen und erfahren wollen, und die Bibel lesen und sagen, Gott, du handelst so und so, und wir können das auch nachprüfen, ja, dann handelt Gott insbesondere an den Menschen, die Gott folgen, in Wahrheit. Ja. Also Gott beweist sich durch uns Christen. Dadurch, dass wir sehen, ich bete zu Gott, ich rede mit ihm, ich bin eine Persönlichkeit für Gott, er hat mich geschaffen, ich bin eine Person, ich bin Gottes Gegenüber und ich kann ihm auch was sagen. Und ich kann sie sagen, Gott, mir gefällt das nicht. Gott, mir ist das zuwider. Ich halte das nicht aus, wenn wir die Psalmen von David lesen. Ja, was ist da manchmal drin? Ne? David schimpft mit Gott und sagt, oh, du lässt mich doch hier alleine hängen. Ne? Und du musst jetzt mal was machen. Letztlich ist es in dem Psalm immer ganz wieder, aber du bist der größte Gott und ich will tun, was du mir sagst. Ja. Ist das Wahrheit, was David erlebt hat? Ja, für David auf jeden Fall. Für König David hat gesagt, das ist mein Gott. Das ist mein Gott. So handelt mein Gott. Und ich kann das zeigen. Und ich sage euch, meine Feinde hat er alle besiegt. Und alle Zusagen, die er mir gegeben hat, hat er wirklich auch eingehalten. Gott handelt mit uns Christen. Mit den Menschen, die Gott folgen, die auf Gott hören, mit denen handelt er. Also David hat auch viele Fehler gemacht und wenn man so sieht, wie er gestorben ist, wo er dann nochmal Warnung gibt und auf den musst du aufpassen, den am besten noch umbringen und so, ist das auch manchmal ganz schön kritisch, wo man denkt, ja, hat er das wirklich so gemeint oder ist der Typ David, ist das die Freundlichkeit Gottes, die wir haben? Ja, das muss man sich auch manchmal überlegen. Aber wenn wir in das Leben David gucken, dann sehen wir Gottes Handeln und dann beweist sich Gott mit seinem Handeln. Allein wie es angefangen hat, ne, mit David und Goliath, der große, übermächtige Krieger, den David mit seinem kleinen Steinchen erledigt. Es ist nicht reproduzierbar, also nicht so direkt. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist vielleicht auch diese Geschichte, wo der Teufel Jesus versucht und sagt, hier mach aus dem Stein Brot. Es ist nicht reproduzierbar, aber es ist erlebbar, weil Jesus und Gott uns als Persönlichkeit sieht und uns als Person achtet und schätzt. Und wenn wir mit ihm in Kommunikation treten, in das Zwiegespräch treten, wird Gott uns offenbar. Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild. Das ist hier Vers 27. Diese Persönlichkeit, die er uns eingehaucht hat, die nimmt er auch ernst. Wir sind nicht Marionetten, sondern wir haben ein Machtgefüge und wir haben Verantwortung für die Natur, für die Menschen, für das, was Gott will. Wir sind Gott ein echtes Gegenüber. Manchmal ist uns das nicht so bewusst. Gott hat auch Anliegen an uns Menschen. Mit dem Anliegen Gottes an uns Menschen, das steht in Matthäus 22, 38 bis 40, also Gottes Liebe und Nächstenliebe. Meister, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Ja. Also dieser Machtbereich, den wir haben, diese Entscheidung zu sagen, ich entscheide mich für Gott oder gegen Gott, ich entscheide mich für die Liebe, für die Nächstenliebe oder nicht, die haben wir. Diese Freiheit gibt uns Gott. Aber es ist Gott ein Anliegen, dass wir Menschen ihn lieben, eine Gottesliebe haben, dass wir Menschen uns lieben, eine Nächstenliebe haben. Das ist ihm wichtig, dass wir es tun. Er erzwingt es nicht, er drückt uns da nicht. Beim Paulus und Saulus, da bin ich mir nicht sicher, ob er es nicht doch erzwungen hat. Aber der Paulus hatte ja eine Gottesliebe, er ist bloß in die falsche Richtung gerannt. Ich glaube, das war eine große Korrektur von Jesus, zu sagen, Paulus, was du tust, ist nicht in meinem Willen. Mein Wille ist der und der. Und der Paulus oder der Saulus damals hat es ja auch begriffen und hat sich sogar umbenannt dafür. Und das ist eine Korrektur. Er war ein Eiferer, er war einer, der Gott lieben wollte oder Gott nachfolgen wollte. Also wir sind selbstbestimmt. Wir haben Freiheit, uns für Dinge zu entscheiden oder eben auch nicht. Ja? Und auch das müssen wir akzeptieren. Dass wenn Menschen kommen und sagen, ich habe nichts mit Gott am Hut, ich kann ihn nicht erkennen, dann glaube ich, macht es Sinn, ihm zu sagen, hier, das ist die Bibel. Ja, wenn du ihn erkennen willst, lies und prüfe. Lies und prüfe, mach es. Ja, so würde es funktionieren. Die Zeichen und Wunder, die zum Beispiel in der Apostelgeschichte passiert sind, das waren alles Dinge, um Menschen zu zeigen, dass Gott existiert. Die Zeichen und Wunder sind nicht für die Gläubigen, sondern, kommt glaube ich später auch nochmal, sondern die Zeichen und Wunder sind für die Menschen, die Gott nicht kennen. Und wenn wir Menschen haben, die Gott nicht kennen und nicht erkennen können, dann können wir sagen, Gott gibt dir Zeichen und Wunder. Ja? Wenn du ihn sehen willst und erkennen willst, wenn du mir nicht glaubst, du brauchst mir nicht glauben, du brauchst das nicht annehmen, aber ich kann dir nur einen Tipp geben, probier es aus. Und er wird dir Zeichen und Wunder geben. Also bei meiner Bekehrung war das auch so. Es sind Dinge passiert, die, glaube ich, ja nicht normal sind, wo ich keine Erklärung mehr für hatte, wo ich nur sagen konnte, das kann nur Gott tun. Also zum Beispiel war ich mit 15, 16, bin ich mit einem Freund nach Frankreich getrampt, so 15. Ich habe mich da durchgesetzt bei meinen Eltern und meine Mutter hat gebetet und, ne, also gläubige Christin. Und dann war in Mühlhausen eine Frau, die kam auf der Straße auf mich zu und meinte, hey Klaus, ich weiß nicht wieso, aber ich soll dir sagen, also er hat nicht Klaus gesagt, das muss ich nochmal sagen, also er hat gesagt, ich soll dir sagen, deine Mutter betet für mich. Und ich wusste, dass sie es tut. Ja. Und es war so etwas, wo ich nur da gestanden habe und dachte, wie kommt die Frau da drauf, mich da im Mühlhausen nur anzusprechen und dann zack, war sie wieder weg. Also hätte mir ja mein Bier ausgeben können oder so, das hätte ich, glaube ich, besser gefunden. Aber nein, es hat mich beeindruckt, obwohl ich da längst kein Christ war. Gott beweist sich durch uns Gläubigen, durch das Handeln. Manchmal machen wir Dinge, wo wir sagen, ja, mache ich jetzt so. Und wir wissen auch nicht genau, warum. Zum Beispiel heute die Lieder, die passen, glaube ich, auch ganz gut zu dem Thema. Das finde ich auch immer wieder so, ist für mich auch ein Beweis, dass Gott immer wieder handelt. Dass wir ja häufig zusammenarbeiten als Christen. Die Rechte weiß nicht, was die Linke tut, aber es passt. Das ist wirklich erstaunlich. Und diese Beziehung, die wir zu Gott haben, das ist das, wo sich Gott wirklich beweist. Die sollten wir nie aufgeben. Er ist ansprechbar, er reagiert uns auf uns, er sieht uns als Persönlichkeit. Und wir sehen Gott auch als Persönlichkeit. Ja? Also für uns ist Gott ein Gegenüber. Partner will ich jetzt nicht sagen, aber ein Gegenüber, weil Gott ist natürlich mehr. Also wir sind nicht Gott gleich, wir sind nicht Gott, aber wir haben die Möglichkeit, mit ihm zu reden, mit ihm zu kommunizieren und ja, so als wie ein Freund, ne? Welch ein Freund ist unser Jesus? Da gibt es, glaube ich, auch ein tolles Lied von. Und das ist etwas, diese Ansprechbarkeit Gottes, die wir im Alten Testament sehen und die wir auch im Neuen Testament sehen. Diese Beziehung, die Gott mit David hatte, auch mit anderen. Ja. Die Beziehung, die Gott zu den Propheten zum Beispiel auch hatte. Also die Prophetie zum Beispiel ist etwas für Gläubige, wo wir sagen, Zeichen und Wunder sind für Nichtgläubige, aber die Prophetie, die Dinge, wo wir sagen, so und so wird es passieren, das ist für dich jetzt wichtig, tue das, wenn du das tust, das ist etwas für Menschen, die glauben, die Gott kennen, auch entscheidend wichtig, glaube ich. Die Menschen, die Gott nicht kennen, die haben eine Decke. Das ist 2. Korinther 3, 15 bis 17. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Dann aber, wenn sie sich zum Herrn wenden, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Also mit Christus und dem Heiligen Geist sind wir frei. Und die Menschen, die Gott nicht haben, die haben eine Decke, die erkennst nicht. Das sind nur Fabeln, das sind nur Geschichten in der Bibel. Wir sind die, die Gott lieben und nicht die Schöpfung selbst. Das ist nochmal so ein Hinweis aus dem Römerbrief von Paulus. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigen. Denn sie vertauschen die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehren das Geschaffene und dienen ihm anstatt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Also die Menschen, die Gott nicht kennen, beten die Schöpfung an. Ich glaube, das können wir, weiß ich nicht, also als Christen können wir das sehen in aller Welt, dass nicht der Schöpfer angebetet wird, sondern die Schöpfung. Und das ist etwas, wo der Paulus hier sagt, das ist ein verdrehtes Geschlecht. Das verdreht. Ja, es ist vielleicht auch die List der Schlange zu sagen, du kannst sein wie Gott. Ja, Gott ist erkennbar, Römer nochmal. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Ja, Paulus ist da klar, ne? Es gibt nichts zu entschuldigen. Lies die Bibel, du wirst Gott erkennen. Ja. Fordere das heraus, Gott wird dir antworten. Gott sieht dich als Persönlichkeit. Gott beweist sich durch das Leben der Gläubigen. Wenn wir ihn suchen, finden wir ihn. Christus in uns. Wir sind die Gefäße Christi. Der Heilige Geist lebt in uns. Und durch uns werden die Menschen Gott erkennen. Also das ist auch eine Verantwortung, die wir haben, ne? Wo wir handeln müssen. Durch uns werden die Menschen Gott erkennen. Manchmal werden sie auch durch uns nicht erkennen, also kenne ich auch. Da müssen wir wirklich um Gnade bitten, wie Luther das getan hat. Ich glaube, Luther, das war so ein Ereignis, wo er nach Rom gegangen ist und gesehen hat, wie falsch das alles ist. Wie wenig sie von der Bibel leben, ne? Die Menschen und vor allem auch die Geistlichen damals. Den ganz klar gesagt hat, die Bibel, das ist der Schlüssel. Liebe, Glaube, Hoffnung, alles steht in der Bibel drin. Und wenn ihr Gott erleben wollt, müsst ihr die Bibel hin. Zu den Menschen ist es immer schwierig. Ich glaube, die Bibel schon, das Wort ist schon der Schlüssel. Die Menschen sind immer nicht so eindeutig. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. 1. Korinther 6 ist das, 19 bis 20. Ja, Gott ist der Schöpfer von, nächste Folie, glaube ich. Ja. Ah, ich habe vergessen, genau. Gott ist der Schöpfer von Geist und Natur. In der Bibel ist das Handeln Gottes beschrieben. Gott hat die Natur geschaffen für uns Menschen. Wir sind nicht nur geistliche Geschöpfe, sondern wir sind auch Geschöpfe aus der Natur. Also, das merken wir auch immer, ne? Dass die Natur natürlich auch eine große Rolle spielt. Aber das gehört zusammen, Mensch und Natur. Das ist eine Einheit. Wenn die Natur nur von Gott gedacht wäre, nicht wir Menschen, würde was fehlen und umgekehrt würde auch was fehlen. Das gibt uns eine Verantwortung. Wir sollen Schöpfung bewahren, davon bin ich fest überzeugt. Wir sind in der Verantwortung, die Schöpfung zu wahren, nicht passiv, aktiv. Ja. Und die Gier der Menschen zerstört im Moment viel. Ne? Also gerade die Erde, wir sehen das. Vielleicht ist die Offenbarung auch so, dass sie uns schon darauf vorbereitet, dass die Menschen letztlich auch Schöpfung Gottes kaputt machen wird. Mehr und mehr. Das sehen wir auch, glaube ich. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Pracht gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder und alle zusammen und auch die wilden Tiere des Feldes, die Vögel unter den Himmeln und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Ein Psalm aus dem Alten Testament, wo ziemlich deutlich wird, dass Gott uns die Erde auch als Untertan gegeben hat. Und wie gehen wir mit unseren Untertanen um? Ja. Wir sind in der Verantwortung und Gott hat uns die Macht zum Handeln gegeben. Und wir sind die Geschöpfe, nicht der Schöpfer. Wir dürfen das nicht verwechseln, sondern ja, die Verantwortung, die wir haben. In der Bibel ist Gottes Handeln beschrieben und wer die Bibel genauer liest, der wird sehen, dass alles auf Christus ausgerichtet ist, dass alles auf diesen zentralen, dieses Wiederkommen Christi ausgerichtet ist. Ich glaube, das ist das, was die Offenbarung uns auch deutlich macht. Und der Johannes sagt das gleich am Anfang seines Evangeliums. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Jesus Christus, ich bin das Licht der Welt. Und in Johannes 14 sagt Jesus auch, ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Ja, das sagt er seinen Jüngern. Ihr kennt ihn. Ich glaube, es war der ungläubige Thomas, glaube ich, ne? Der ihn gefragt hat vorher, Herr, wohin werden wir gehen? Und Jesus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Ja? Im Grunde sagt er, ihr könnt mich wahrnehmen. Ihr könnt mit mir gehen. Und ihr werdet mit mir den Vater sehen. Den Vater erkennen durch Jesus Christus. Das ist wirklich etwas, was wir in der Schöpfung heraus erkennen können. Und die ganze Schöpfung hat sich auf Christus hin, oder spitzt sich auf Christus hin und hat sich ihm zu unterwerfen, das Leben schon während der Offenbarung. Und wir haben ein Leben, wo Menschen in uns und die Verantwortung auch durch uns, mit uns, Christus und damit Gott sehen kann. Amen.